Es ist kaum vorstellbar, was einem 17-Jährigen Ende Juli 2023 angetan wurde. Über 19 Stunden wurde er gefoltert, körperlich misshandelt, gefangen gehalten und bedroht. Tatort diesmal Bösel. Was wirklich kurios ist, wie es zu dem Martyrium kam, können sich die Täter vor Gericht auch nicht mehr erklären. Doch was ist die Geschichte hinter der grausamen Tat? In der heutigen Folge Tatort Nordwesten sprechen wir über einen Fall, der schockiert. Mein Name ist Julian Reusch und bei mir zu Gast ist heute Eva Dahlmann-Aulicke aus der Friseute-Redaktion der NWZ. Moin Eva, schön, dass du da bist.
Ja, ich freue mich, dass ich da sein darf.
Hallo. Ja, das erste Mal. Ich freue mich auch sehr. Aber einen Hinweis muss ich noch kurz zu Beginn direkt geben, denn wir haben schon am Anfang klar gemacht, dass es hier auch um Jugendliche geht. Das Opfer ist noch nicht volljährig und genauso ist bei den Tätern auch, dass es da sich meist um Jugendliche handelt. Daher haben Eva und ich uns darauf geeinigt, hier keinen Namen oder Aliasnamen zu nutzen. Wir werden, wenn wir über die Täter sprechen, von Azubi, Lieferfahrer, Schüler und Koch sprechen. Der Zusammenhang wird später noch deutlich, das nur einmal zur Transparenz. Und ich will hier auch noch mal kurz eine Hausmitteilung geben. Wenn ihr es noch nicht mitbekommen habt, will ich euch noch darauf hinweisen, dass es inzwischen jetzt auch ein Kriminalmagazin zu unserem Podcast mit dem Namen Tatort Nordwesten gibt. Darin gibt es viele exklusiv recherchierten Geschichten aus dem Nordwesten. In der Titelstory geht es beispielsweise um Clankriminalität hier in der Region. Und auch einige Fälle, die wir hier schon im Podcast besprochen haben, findet ihr in dem Magazin wieder und werden nochmal weiter aufgearbeitet. Und falls es euch interessiert, gibt es auch noch ein kleines Porträt von mir darin zu finden. Das Magazin gibt es an jeder NWZ-Geschäftsstelle und online im Nordwest-Shop. Zudem gibt es auch noch im Nordwest-E-Paper eine digitale Variante. Die gedruckte Version kostet 7,90 Euro. NWZ-Abonnentinnen und Abonnenten haben 1 Euro Rabatt. Die E-Paper-Variante gibt es für 5,90 Euro. So, nun lass uns aber über unseren Fall sprechen, Eva.
Gerne.
Wie schon gesagt, wir sind Ende Juli 2023. Was ist am Tattag eigentlich passiert?
Ja, es ist so gegen Mitternacht. Da kriegt das spätere Opfer, ein junger Bösler, einen Anruf von einem Bekannten. Das ist der 23-jährige Koch, der ebenfalls in Bösel, man kennt sich, lebt. Und der sagt, hey, lass mal treffen. Und das Opfer hat schon so eine Ahnung und sagt, du, wenn wir uns jetzt treffen, okay, aber bring die anderen drei, von denen ich weiß, dass die mir gerade nicht gut gesonnen sind, bring die nicht mit. Jee, alles klar, ich komme alleine. Und dann treffen sie sich an der Grundschule in Bösel.
Um Mitternacht an der Grundschule in Bösel. Finde ich jetzt auch einen ungewöhnlichen Punkt zum Treffen, ehrlicherweise.
Eigentlich nicht. Für die Jugend in Bösel ist das kein ungewöhnlicher Treffpunkt. Da trifft man sich häufiger mal. Das ist irgendwie mitten im Ort und da kann man sich auch mal hinsetzen und da ist noch eine Lampe an. Und inzwischen ist der Ort sogar videoüberwacht, weil dann auch immer mal wieder Vandalismus vorgefallen ist. Da haben gelegentlich Leute mal, weiß ich nicht, so einen Papiercontainer auf so ein Dach gestellt, weil da war lustig. So.
Okay, also der Ort ist durchaus bekannt.
Genau,
für
man trifft sich da.
Genau,
zum Treffen. Zu jeder Tages- und Nachtzeit.
Wie wir auch gemerkt haben in dem Fall, es kommt zu dem Treffen, aber du hast es schon so halb angedeutet, er hatte schon so eine Vorahnung und auch so ein bisschen Angst vor einer Überraschung.
Genau, und das ist auch so, er kommt da an, gleichzeitig mit ihm kommen zwei Autos an, da weiß er schon, es ist nicht der Koch alleine und aus dem Auto springen sofort drei junge Leute, die er nicht erwartet hat, die schnappen sich ihn und schlagen ihn zusammen. Er kennt die, das eine ist der lokale Drogendealer, dem schuldet er Geld, dann ist noch ein zweiter dabei, der gehört quasi zur Bande und noch ein junger Typ, der auch immer mit dabei ist.
Das sind die angesprochenen Azubi, Lieferfahrer und dann noch der Schüler. Und er wird dann hart zusammengeschlagen. Was passiert dann noch weiter?
Ja, der Schüler hat ein Messer dabei und hält es ihm an den Hals. Die anderen beiden werden nachher sagen, sie hätten das nicht gesehen. Ist natürlich strafrechtlich relevant, wenn ich nicht weiß, dass ein anderer ein Messer dabei hat, dann bin ich auch nicht mitverantwortlich, dass er ein Messer dabei hat. Aber sie zwingen ihn quasi ins Auto und sagen, du steigst jetzt ein.
Wir reden hier nicht über ein Taschenmesser, sondern über ein Klappmesser mit einer 20 cm großen Klinge.
Genau, das beeindruckt.
Er wird dann unter Vorhalt eines Messers und von Gewaltandrohung in eins der beiden Autos gezogen. Das ist jetzt vielleicht auch nochmal relevant. Wer steigt dann mit ein und wie geht's dann von da aus weiter?
Die drei jungen Leute, der Lieferfahrer, der 18-Jährige, der Azubi, ebenfalls 18, und der Schüler, der 17 ist, steigen mit ihm in ein Auto mit dem Opfer und der Koch fährt in seinem Auto alleine hinterher.
Wissen die denn genau, wo sie hinwollen? Oder gibt es jetzt einen klaren Plan, wie es weitergehen soll?
Der klare Plan ist, das Opfer soll seine Schulden bezahlen. Er hat irgendwann Anfang Juni, Juli 22,5 Gramm Kokain vom lokalen Drogenhändler, dem Lieferfahrer, bekommen und sollte die verkaufen. Und es ist klar, er soll damit seine eigene Drogensucht finanzieren, das ist ihm auch klar. Und er schuldet dem noch 100 Euro. Aber in der Zeit, wo er dann seine Schulden noch nicht bezahlt hat, wird der Lieferfahrer von der Polizei kontrolliert. Einfach so. Es ist unklar, warum die Polizei ihn kontrolliert. Ich meine, kann sein, dass er mit einem Lieferwagen unterwegs ist und die gerade alle Lieferwagen kontrollieren oder ihn sie sowieso auf dem Kicker haben, weil so unbekannt als lokaler Drogendealer ist er nicht. Die Polizei weiß schon, dass es dort Leute gibt und man kennt seine Pappenheimer, aber muss ihn auch was beweisen können. Aber er glaubt, sein Läufer,
das Opfer.
Das Opfer. Das hat mich verpfiffen. Und dann sagt er, pass mal auf, so geht das ja nicht. Ich mache jetzt aus deinen 100 Euro Schulden, mache jetzt mal 2500 Euro Schulden.
100 Euro durch alte Drogengeschäfte, nenne ich mal, sind noch offen gewesen, weil das Opfer selber drogenabhängig war. Es war Kokain, er war kokainsüchtig. Hatte das Geld jetzt so schnell nicht. Parallel zu den entstandenen Schulden gibt es eine Verkehrskontrolle beim Lieferfahrer. Und er interpretiert es so, dass er verpfiffen wurde vom späteren Opfer. Und daraufhin hat er dann die Schulden einfach wahllos auf 2.500.
Wie kommt
diese Summe zustande?
Ja, Pi mal Daumen.
Pi mal Daumen.
So, du hast mich verpfiffen. Das kostet dich jetzt 2.400 Euro extra.
Und die hatte das Opfer jetzt nicht auf der Tasche?
Richtig. Der ist einfach nur, hat gerade die Schule beendet, arbeitet irgendwie, ist noch nicht so richtig, also keine Ausbildung, ist noch nicht so im Leben angekommen. Aber 2,5 hatte er ja nicht.
Dann sind sie mit ihm losgefahren. Es ging, glaube ich, Richtung Edewecht ganz grob, ne?
Richtig, genau. Das kann das Opfer nicht sehen, weil sie zwingen ihn, den Kopf unten zu halten. Die haben ihm sein Portemonnaie abgenommen, sein Metallarmband, das muss wohl ein schönes Schmuckstück gewesen sein, sein Handy, sein Schlüssel. Also sie haben ihm alles weggenommen. Das geht auch im Auto rum. Jeder guckt mal rein. Die 5 Euro, die noch im Portemonnaie sind, die werden rausgenommen und lustigerweise legen sie die dann ins Handschuhfach. Da liegen nämlich schon 10.000 Euro, da passen die 5 dabei.
Die waren nochmal wichtig für diesen Geldstapel. Okay, da kamen dann nochmal 5 Euro da oben drauf von ihm.
Ja, das ist quasi das Irre, aber das tatsächlich, und da hat auch niemand widersprochen im Prozess. Ja, da lagen 10.000 Euro im Handschuhfach.
Wahrscheinlich lehne ich mich jetzt nicht weit aus dem Fenster, dass das auch nicht aus legalen Geschäften zusammenkam.
Och, wie kommst du nur darauf?
Ja, ja, genau. Eva, du hast jetzt gesagt, 2.500 Euro war dann plötzlich die Summe, die er bezahlen soll. Gab es denn jetzt einen Plan? Er hatte ja das Geld jetzt nicht in der Tasche, wie er das bezahlen sollte.
Ja, er sollte den Goldschmuck seiner Mutter klauen.
Und woher wussten die, dass seine Mutter Goldschmuck hat?
Ja, sie kannten sich. Sie waren vor einem Jahr mal bei einer Party bei ihm gewesen, zu Hause. Und bei dieser Party sind sie ins Schlafzimmer der Mutter und hatten den Goldschmuck geklaut.
Die hatten ihn schon mal geklaut, also genau. Die waren schon mal im Besitz des Goldschmucks.
Richtig. Der Haupttäter, der örtliche Drogenhändler, der wohnte gegenüber. So, und da war der Goldschmuck weg und dann hat die Mutter gesagt, sag mal, du hattest hier die Party, wer war denn da? Und ist dann gezielt rübergegangen und hat zur Mutter des Haupttäters, des Drogenhändlers gesagt, pass mal auf, wir kennen doch deinen Pappenheimer, also wir wissen doch hier, ist mir egal, der Schmuck taucht wieder auf, er und seine Freunde sollen ihn wieder ranschaffen, ansonsten gehe ich zur Polizei. Und dann plötzlich hat der Drogenhändler den Goldschmuck auf der Straße gefunden.
Auf der Straße lag
ja, genau.
Er dann da? Ja,
genau. Total realistische Situation. Ja. Zack, liegt da einfach mal Goldschmuck im Wert von 6.000 Euro rum. Und dann war der wieder zurück bei der Mutter.
Hat er ja Glück gehabt, dass er den gefunden hat.
Ja, Zufall, ne?
Aber gut, dadurch wussten sie natürlich, dass die Eltern, dass die Mutter halt diesen wertvollen Schmuck zu Hause hat.
Genau.
Und dann war der Plan quasi gereift, mit diesem Schmuck die Schulden zu verrechnen.
Ja.
Okay, mit diesem Plan steigen sie ins Auto, fahren los. Es geht dann Richtung Edewecht und die Fahrt endet nach wenigen Minuten.
Sie können nicht direkt nach Hause fahren und den Goldschmuck mitnehmen, weil die Eltern sind ja zu Hause. Der Goldschmuck ist wieder im Schlafzimmer, die Eltern liegen im Bett und schlafen. Also machen sie was anderes. Also fahren sie in Richtung Edewecht, so 5 bis 10 Minuten, wo genau der Wald ist, das lässt sich nicht mehr feststellen, aber irgendwann sind sie dann abgebogen und standen im Wald und haben das Opfer dann gezwungen, raus aus dem Auto auszusteigen, sich auszuziehen, sich auf den Waldboden zu legen und haben ihn dann da mit drumliegenden Stöckern dann geschlagen, getreten, gegen den Brustkorb, gegen den Rücken, gegen den Kopf.
Zigaretten noch ausgedrückt.
Richtig, sie haben ihn bedroht, sie wollen ihm die Eier abschneiden, Messer hatten sie ja dabei, ein passendes.
Muss man aber sagen, es haben nicht alle daran teilgenommen, sondern einer hat sich ein bisschen zurückgehalten
zumindest. Genau, der Koch hat dabei gestanden und hat geguckt.
Der hat quasi zumindest keine physische Gewalt ausgeübt in dem Moment. Unser Opfer war, glaube ich, gefesselt die ganze Zeit?
Nein, in dem Moment noch nicht.
Ah, in dem Moment noch nicht, okay.
Er war noch nicht gefesselt, er war jetzt erstmal nur unter der Kontrolle von 4 Leuten, konnte da nicht weg. Ich meine, wohin auch?
Ja, klar.
Wenn du dann mit bloßen Füßen nackt durch die Gegend rennst in Edewecht, da ist niemand.
Ja.
Nachts um.
Genau, er kam aus der Situation einfach nicht raus. Und dann war aber klar, gut, die Eltern sind noch, oder die Mutter ist noch zu Hause, wir können da jetzt den Goldschmuck nicht besorgen. Was haben sie sich dann ausgedacht, die, vor allem die Täter halt auch?
Es ist jetzt 2 Uhr 30, 3 Uhr, sie fahren nach Friseute und besorgen sich erstmal was zu essen und zu trinken in der Tanke, mitten im Ort, das ist der einzige Ort in dem Mund, der in Friseute dann noch aufhat. Also er durfte sich natürlich wieder anziehen, aber er blutet stark an der Hand und sie nehmen ihn mit in die Tankstelle rein. Dafür muss er seine blutende Hand in die Hosentasche stecken, genau, damit
das nicht sichtbar ist.
Genau, der Kassierer oder die Kassiererin nicht sieht, dass er blutet. Er darf sich aussuchen, was er essen und trinken will. Er kriegt ein Sandwich, er kriegt ein Getränk von den 5 Euro, die sie ihm geklaut haben. Das war ja total nett von ihnen auch, ne? Dann sitzen sie da erstmal auf der Tankstelle und picknicken und dann geht's weiter, fahren sie ins Wohngebiet und eigentlich will der Azubi, der aus Friseute kommt, der will sie eigentlich hinlegen, weil der muss wieder arbeiten um 6:30, weiß der Geier, wann die Arbeit anfängt. Da fährt dann ein Auto so langsam durch die Gegend, da kriegen die erstmal Panik und denken, ah, das ist jetzt die Zivilstreife und die wollen uns jetzt kassieren und so. Und zu dem Zeitpunkt sagt auch der Schüler, sag mal, reicht das jetzt hier nicht? Können wir den nicht freilassen? Wir wissen doch, wo der wohnt und wir wissen doch, seine Eltern, die sind jetzt erstmal noch da und dann können wir dann noch und dann. Nein, sie beschließen, bleiben jetzt zusammen und dann fahren sie nach Bösel zur Arbeitsstelle von dem Azubi. Und dort in der Nähe, in dem Wald, oh, ich habe einen Schritt vergessen, sie müssen noch das Auto tauschen. Der Haupttäter fährt nicht sein eigenes Auto, sondern das Auto seiner Schwester oder so. Und dann müssen sie noch tauschen. Dann fahren sie erstmal bei sich zu Hause vorbei, tauschen die Autos. Er legt dann den Schlüssel wieder dahin, wo er hingehört, damit die Schwester morgens losfahren kann. Und dann fahren sie eben gemeinsam in diesem Wald, wo der Azubi arbeitet, in diesem, also Wald Nummer 2,
genau.
Hat es das Opfer dann nachher genannt.
Ja.
Weil er auch wusste, als er es geschildert hat, also dass es verwirrend ist, auch für die Leute, die da nicht dabei waren. Im Wald Nummer 2 fesseln sie ihn dann mit Kabelbindern, die der Koch besorgt hat von sich zu Hause.
Mhm.
Hat er irgendwie aufgetrieben und die fesseln ihn auch relativ fest. Also das macht auch der Koch selber und zwar fesseln sie ihm die Hände auf den Rücken, die Füße und dann verbindet der Koch auch noch Hände und Füße, sodass der da so wie so eine Wurst quasi hinten im Kofferraum liegt.
Und sich gar nicht mehr bewegen kann.
Genau. Das ist natürlich total schmerzhaft. Also die Schultern müssen ihm geschmerzt haben. Kabelbinder sind ja auch dafür nicht gedacht. Die werden sicher eingeschnitten haben. Und sie wissen, sie müssen ihn jetzt erstmal bewachen. Und es ist August. Das wird ja auch warm. Deswegen klappen sie die Rückbank runter. Und der Schüler wird dann dazu verdonnert, da jetzt aufzupassen. Der Azubi geht arbeiten und der Haupttäter, der hatte das Wochenende in Berlin verbracht, war gerade erst wieder da, der war müde, der hatte jetzt mehrere Nächte nicht geschlafen, der ging erstmal nach Hause und legte sich ins Bett.
Der musste sich ausruhen von seiner Tage, von seinen anstrengenden Tagen.
Ja, genau.
Dann liegt unser Opfer, muss man sagen, über Stunden hinten in diesem Kofferraum. Eine Frage noch, bevor wir jetzt weitersprechen. Man kann ja auch auf die Idee kommen, gut, die Eltern müssen doch irgendwann arbeiten, warum ist das denn nicht einfach dann tagsüber zu den Eltern fahren, die sind doch nicht da?
Doch, die Eltern sind da, die haben Spätschicht. Das weiß das Opfer, das hat er ihnen auch gesagt, in der Hoffnung, dass sie ihn jetzt vielleicht erstmal laufen lassen, aber nein, sie sagen ja, du gehst jetzt hier nicht weg, nachher bist du ganz weg. Die Eltern gehen erst so gegen 17 Uhr, 16:30 oder so, das weiß er, dass die noch da sind. Und er hat seinen Bekannten auch gesagt, pass mal auf, ihr müsst meine Mutter vorher anrufen. Wenn die ans Handy geht, dann ist sie noch zu Hause. Wenn die nicht ans Handy geht, dann arbeitet die. Dann ist sie nicht mehr da. Das ist auch der Plan. Das wird auch nachher so gemacht.
Aber deswegen halt über Stunden quasi in diesem Richtig. Kofferraum musste er da verharren, gefesselt, einschneidend. Ich glaube, zwischendurch hat auch mal, wurden sogar noch die Kabelbinder gewechselt oder so?
Genau, weil die Kabelbinder zu eng gemacht worden sind. Die halten ja dann irgendwann fest, du kannst sie nicht wieder losmachen. Du musst die kaputt machen.
Die werden ja nur enger und nicht mehr lockerer.
Genau. Ja. Besorgt der Azubi in seiner Frühstückspause, so um 10 Uhr, kommt er nochmal wieder. Und bringt neue Kabelbinder von seiner Arbeit mit. Und dann fesseln sie ihn neu, nicht ganz so fest.
Dann gehen Stunden ins Land.
Ja, zwischendurch klingelt das Telefon.
Okay.
Und eine Richterin des Amtsgerichts Kloppenburg ruft an bei dem Schüler und sagt, sagen Sie mal, wo sind Sie denn eigentlich? Sie haben doch heute Morgen einen Termin bei mir und Sie sind gar nicht da. Der hat einen Verhandlungstermin.
Der hat seinen eigenen Verhandlungstermin verschwitzt.
Ja, genau.
Und wie reagiert er?
Er sagt, ich dachte, der wäre erst um 14.30 Uhr. Verdammt.
Ja.
Ich komme. So, aber jetzt muss er den Haupttäter anrufen und sagen, du, ich muss weg. Ich muss zum Amtsgericht, ich habe da einen Gerichtstermin. Und er versucht auch, sich eine Fahrgelegenheit zu organisieren. Seine Eltern, seine Geschwister, irgendwie ruft er an, oder seine Tante, weiß der Geier was, und versucht, dass ihn jemand nach Kloppenburg bringt, damit er da noch einigermaßen, also er ist ja auf jeden Fall zu spät, aber dann doch noch diese Richterin trifft, weil die muss ja ihm auch noch irgendwie
Urteil sprechen oder wie genau. Auch immer. Ist er dann auch tatsächlich hin?
Also nein. Er hat es nicht mehr geschafft. Er hat es dann abgesagt, er hat es nicht mehr geschafft, aber er kommt dann, also tatsächlich kann er ja auch erst weg, als dann eine
Ablösung, wenn du so möchtest. Ne?
Richtig, genau. Dann kann er erst weg. Er kommt dann nicht mehr wieder. Das heißt, er ist dann bei dem letzten Teil der Tat nicht dabei.
Wir wissen, es sind viele quasi Bausteine der Tat. Wir versuchen es so gut es geht, hier Stück für Stück durchzugehen. Aber das ist auch nochmal wichtig, dass er jetzt beim letzten Teil er dann nicht mehr dabei ist. Aber lass uns da einsteigen. Irgendwann hat dann ja, wie gesagt, auch der Azubi, glaube ich, Feierabend. Der Richtig. Lieferfahrer hat sich ausgeschlafen.
Genau, ja, der ist, musste ja zwischendurch wieder kommen, musste ja genau, aufpassen.
Muss so. Einmal aufpassen. Wie geht's denn aber weiter? Weil irgendwann ist dann ja auch.
Erstmal brauchen sie was zu essen. Die haben ja Hunger.
Ach so, die müssen noch was essen.
Fahren sie was zu essen, sich besorgen. Das Opfer kriegt auch was zu essen.
Mhm.
Genau, also sie machen dann irgendwann die Fesseln wieder ab und er darf mit ihnen dann gemeinsam was essen gehen.
Mhm.
Da ist der Koch auch dann wieder dabei. Der musste zwischendurch auch mal nach Hause, musste sich kümmern, hatte auch ein paar Verpflichtungen. Dann ist klar, okay, der Anruf bei der Mutter ist nicht angenommen worden. Sie ist nicht da. Sie fahren zu dem Haus. Und sie können halt mit seinem Schlüssel aufschließen und dann stehen sie vor der Schlafzimmertür und die ist abgeschlossen.
Und sie wollen ja den Goldschmuck haben, der in genau. dem Schlafzimmer ist.
Genau.
Und wie viel Uhr ist es da? Können wir es ungefähr eingrenzen, wie spät wird das?
17 Uhr, 17.30 Uhr, so genau ist es nicht klar, aber so.
Mhm.
Eltern sind arbeiten,
ja.
Haus, Luft ist rein, so.
Okay, stehen vor der verschlossenen Schlafzimmertür.
Der Azubi tritt die Schlafzimmertür ein und dann durchsuchen sie das Schlafzimmer, also der Opfer muss damit mithelfen quasi, ist mit im Schlafzimmer seiner Mutter und muss dann da durch den Schrank, durch das Nachtkästchen, wie man das so, wo man so Schmuck hat als Frau.
Mhm.
Und dann nehmen sie den Schmuck mit und ihn auch wieder.
Er durfte nicht dann,
er hat quasi
seine Schulden damit jetzt spätestens
mal begleichen. Nein, er durfte nicht zu Hause bleiben, sondern er ist erstmal wieder, sind dann nochmal was essen gegangen mit ihm.
Wieder was essen?
Ja.
Auch nochmal mit ihm.
Genau, und dann war es so gegen 19 Uhr und dann durfte er gehen und er geht nach Hause und da trifft er dann seine Freundin und die sagt, oh Mimitz, wie siehst du denn aus? Und auf den Krankenwagen.
Ja.
Und da kommt die Polizei gleich mit.
Er kommt auch ins Krankenhaus wegen der Schwere seiner Verletzung.
Richtig, genau.
Er ist
von oben bis unten blau. Seine Hand, da ist eine Verletzung, die geblutet hat. Weiß nicht, ob die zu dem Zeitpunkt noch blutet, aber da ist eine große Verletzung.
Es ist für jeden ersichtlich, dass ihm schwer zugesetzt wurde einfach. Ne?
Und ich meine, die müssen ja auch in dem Moment müssen die ja befürchten, dass da, weiß ich nicht, da ein Lungenriss, ein Milzriss.
Gehirnerschütterung, was auch
immer. Gehirnerschütterung, genau. Da kann ja alles passiert sein. Und die müssen ihn einfach von oben bis unten einmal durchchecken. Er hat auch keinen Bock, das zu verleugnen. Also er ist, so habe ich ihn im Gericht erlebt, er ist so ein Gerechtigkeitstyp. Und wenn dir einer fragt, wer war das und warum, dann sagt er das. Und das macht er in dem Moment auch sofort. Das sind uniformierte Polizisten und die sind bei der Untersuchung mit dem Arzt gleich mit der Kamera dabei, dokumentieren das. Die Brandstellen von den Zigaretten und so, die, ja.
Da also sind alle blauen Flecke abfotografiert, das ist einfach sehr, sehr gut dokumentiert, was ihm angetan wurde.
Ja. Er hat zum Glück keine inneren Verletzungen, Gehirnerschütterung vielleicht leichte, so. Also toi, toi, toi.
Hätte ganz anders ausgehen können,
genau. Körperlich ist er inzwischen wiederhergestellt.
Er hat dann aber, wie du schon selber gesagt hast, sehr deutlich benannt, wer die Täter waren. Es ist ja auch so, du hattest noch gesagt, die haben ja den Goldschmuck dann an sich genommen, die Täter.
Mhm.
Der hatte, glaube ich, den Wert 5.000 Euro so
ja, grob, wurde knapp gesagt. Knapp 5.000 bis 6.000 Euro, genau.
Ja.
Die Mutter hat vor Gericht ausgesagt, die ist nachher von dem Goldwert an sich ausgegangen. Aber der Richter hat zwischendurch noch gesagt, ja, aber der ist ja auch verarbeitet, das kostet ja auch Geld. Mhm. Aber sagen wir, am Ende ging es darum, was ist er wirklich wert? Und da hat sie gesagt, ja, so 6.000 Euro.
Aber da frage ich mich auch so, okay, die haben jetzt den Goldschmuck an sich genommen, aber was machen die dann damit? Also
der Koch kennt jemanden und dem übergibt er den Schmuck und der macht das Gold zu Geld und der Schmuck ist weg.
Also der sowas einfach an sich nimmt und dafür ausbezahlt. Ist klar, wie viel Geld die dafür bekommen? Haben die diese 6.000 Euro bekommen?
Das ist nicht so genau ausgeführt worden, wie viel sie letzten Endes dafür bekommen haben. Sicherlich nicht die 6.000 Euro, sonst wäre da ja kein Hehler. Der will ja auch ein Geschäft machen. Aber das haben sie nicht so genau ausgeführt, weil dann müssten sie auch für die Summe vielleicht gerade stehen.
Also die Summe wurde sie nie genannt, haben sie nie genannt, was sie bekommen haben.
Nee, so richtig ist es im Prozess nicht gefallen, wie viel da rumgekommen ist.
Das Opfer sagt noch im Krankenhaus, ich glaube mehrmals gegenüber von Polizisten aus.
Genau, an dem Abend, wo er ins Krankenhaus eingeliefert worden ist und die Uniformierten gleich mal Fotos machen, sagt er zum ersten Mal aus. Aber er ist natürlich völlig fertig, hat nicht kaum geschlafen und so. Da halten die es kurz und am nächsten Tag ist dann die Kripo bei ihm und die... Für eine detaillierte Aussage, genau. Und dann nochmal, weiß ich, so 6 Wochen später oder so, ist er nochmal zum Termin geladen in Kloppenburg, ganz normal auf dem Polizeirevier. Und dann macht er da nochmal eine ausführliche Aussage. Und das Entscheidende, das haben beide Polizistinnen, die ausgesagt haben, gesagt, er hat detailliert ausgesagt, er hat logisch ausgesagt, das war in der Zeitlinie, hat er nie Probleme gehabt zu sagen, das war dann und das war da, da haben die das gemacht. Also das war immer gleich. Und er war auch nach 6 Wochen immer noch total logisch und immer noch total klar und auch da vor Gericht. Also.
Kurze Werbung.